Deutschlandfunk Nova 100.
Julia Silberberger ist dem Psychoterror entkommen. Sie war bei den Zeugen Jehovas. Ihre Mutter ist da eingetreten, da war Julia gerade in der Grundschule. Und Julia hat sich in dieser neuen Welt voller Angst nie wohlgefühlt. Im Gegenteil. Die Zeugen Jehovas haben sie krank gemacht. Irgendwann hat sie sich dann immer weiter distanziert. Und als sie auf die 20 zuging, hat sie die Kontakte abgebrochen, ist nicht mehr zu den Versammlungen gegangen und solche Dinge. Aber Julia kam immer wieder zurück. Die Zeugen standen irgendwann wieder bei ihr vor der Tür und sie hat sie wieder reingelassen in ihre Wohnung und in ihr Leben. Bis es ihr dann irgendwann gelungen ist, sich ganz zu lösen, wieder in die Freiheit zu kommen. Wie sie das geschafft hat und wie es alles angefangen hat, das hat sie mir im Interview erzählt. Hallo Julia.
Hallo.
Für uns alle, die keine Ahnung haben, was es heißt, bei den Zeugen zu sein, kannst du mal beschreiben, was unterscheidet den Alltag von einer vorpubertären Zeugen Jehova von deinen Mitschülerinnen zum Beispiel?
Naja, beispielsweise feiern Zeugen Jehovas keine Geburtstage, kein Weihnachten, dafür sind sie ja bekannt. Damals war man auch immer noch, also man war sehr radikal in Sachen Blutfrage, ne? Man durfte keine Bluttransfusionen bekommen. Ich hatte auch so einen kleinen Ausweis, wenn ich verunfalle, dann mir keine Bluttransfusion geben und so. Der war von meiner Mutter unterschrieben und von mir, obwohl ich ein kleines Mädchen war, habe ich auch unterschrieben und so. Und man lebte sozusagen sein Leben im Dienste zu Gott und zu Jehova und um das Königreich zu verkünden und mit möglichst vielen Menschen gerettet werden und ins Paradies auf Erden kommen nach Harmagedon. Und darauf war mein Leben, sollte mein Leben ausgerichtet gewesen sein, weil es heißt, alles, was du tust, tue zur Verherrlichung Gottes. Ne? Dazu ist man angeleitet, sein Leben wirklich in den Dienst Gottes zu stellen. Und man wartet, Zeugen Jehovas sind ja eine Endzeitsekte, ne? Man wartet auf den Weltuntergang und darum geht's eigentlich, auszuharren, bis das Ende kommt. Das ist das Leben bei den Zeugen Jehovas.
Und was macht man dann so mit seiner Zeit, während man ausharrt und der Dinge harrt?
Man liest die Bibel, man besucht Versammlungen, man macht Heimbibelstudien, man geht in den Predigtdienst, man verbringt seine Freizeit mit den anderen Glaubensbrüdern und Schwestern, weil man ist ja angehalten, keine Freunde außerhalb der Religionsgemeinschaft zu haben, dass man kein Teil der Welt ist, das heißt also auch keine Freunde hat außerhalb der Glaubensgemeinschaft oder Dinge tut, die Weltmenschen tun, Party machen, mal ein Tütchen rauchen, vorehelicher Geschlechtsverkehr, so diese ganzen sündhaften Dinge. Und so verbringt man halt seine Zeit einfach im Dienste Gottes mit Bibellesen und sich so mit gegenseitiger geistiger Erbauung. Ja, so haben wir das immer genannt und ich finde, das trifft es auch ganz gut.
Gut, dann erbaut man sich gegenseitig. Wenn ich an die Zeugen Jehova denke, die so in der Fußgängerzone stehen, dann sind die eher unauffällig gekleidet. Wie war das mit der Kleidung? Hast du dich unterschieden von deinen Mitschülerinnen?
Ein bisschen schon, ja. Also wenn ich die Versammlung besucht habe, dann war natürlich sowieso strikte Kleiderordnung. Man hat als Frau Rock zu tragen, der hat jetzt auch das Knie zu bedecken und so weiter und so fort. Ne? Das darf also auch nicht aufreizend sein. Das Dekolleté darf nicht so tief sein. Man darf zum Beispiel keine Logos tragen, keine Symbole. Jetzt zum Beispiel, wenn du Fan bist von einer Band oder so, dann solltest du dieses Band-Shirt nicht tragen. Das wäre Götzendienst, das möchte Jehova Gott nicht. Und du sollst ja keine anderen Götter neben mir haben. Und von daher war man eigentlich relativ neutral gekleidet. Ich muss allerdings sagen, dass ich bis heute kein Mensch bin, der großartig irgendeiner Mode hinterher rennt. Gar nicht. Ich interessiere mich einfach nicht für so Weiberkram. Und von daher war das für mich jetzt auch nicht so. Doch, es war für mich echt ein Problem, diese bescheuerten Röcke zu tragen. Mhm. Ich bin einfach ein Hosenmensch. Ich bin so ein Jeans-Turnschuh-Mensch. Und dazu ein Shirt und irgendwie ein Jäckchen drüber. Und dann bin ich perfekt gekleidet. Also, und das ist halt so gar nicht Zeugen Jehovas.
Jetzt hast du uns schon ein bisschen erzählt, was du so für ein Mensch bist. Was warst du denn als Vorpubertäre für ein Mädchen? Also, wie sah dein Leben aus, bevor du zu den Zeugen Jehova gekommen bist?
Eigentlich völlig normal. Ich bin im stockkonservativen Bayern, in Franken aufgewachsen, weil meine Eltern haben Berlin verlassen, als es darum ging, eine Familie zu gründen. Wir müssen auch verstehen, es war kalter Krieg und da will man kein Kind großziehen. Meine Mutter hat im Katastrophenschutz gearbeitet, sie wusste also um die Gefahren, dachte also, okay, wenn Berlin angegriffen wird. Und
da wurde immer noch vom Atomschlag geredet und so weiter
richtig.
Und so fort.
Ich bin Jahrgang 81, genau, von sowas sprechen wir. Und von daher hat man sich einfach entschieden, man geht nach Süddeutschland und gründet dort eine Familie und so. Mein Vater hatte sein Lehramtsstudium beendet und es ging also da, also es war schon so ein bisschen spießig, so meine ersten Lebensjahre. Meine Eltern sind nur so Künstlergeister. Na gut, dann kam die Scheidung, meine Mutter ging nach Unterfranken, weil da meine Familie lebte und ich bin eigentlich vollkommen normal aufgewachsen, abgesehen von... Ja, keine Ahnung, also du fragst mich was. Ich
war einfach ein Kind. Kannst du denn sagen, ob der Eintritt bei den Zeugen dich sehr schnell verändert hat? Gibt es da einen davor und einen danach?
Aber selbstverständlich gibt es das. Wenn du ein Kind in eine Sekte steckst, das bereits dabei ist, sich sein Weltbild zu bilden, ja. Und ich bin ja vorher nicht besonders religiös erzogen worden. Ich war auch nicht getauft und habe den katholischen Religionsunterricht so mitbesucht, weil man das in Unterfranken halt so gemacht hat, wo ich aufgewachsen bin. Allerdings war das jetzt nicht so stark integriert in mein Leben. Ne? Das war halt einfach mit so eine Mitsozialisierung. Aber wenn du von deinen Eltern in eine Sekte reingenommen wirst oder sagen wir einfach in eine fundamentalistische Glaubensgemeinschaft oder Ideologie, das können ja heutzutage auch vollkommen andere Dinge sein, die Zeugen Jehovas sind ja auch ersetzbar, ne? Dann ist das einschneidend. Du bist gerade dabei, dein Weltbild zu bilden, ja, wie die Welt so funktioniert. Und da hatte Gott eigentlich nicht so wirklich einen Stellenwert für mich. Das waren für mich also Spinnereien, was die Leute offenkundig gebraucht haben, um irgendeinen Halt zu finden. Aber war mir jetzt irgendwie jetzt nicht so nahe. Ne? Und dann plötzlich hieß es, jetzt musst du aber glauben. Und ansonsten, und Harmagedon kommt und dann wirst du vernichtet werden, wenn du nicht gut genug glaubst und wenn du Jehova nicht wohlgefällig bist und wenn du nicht, wenn du nicht würdig genug bist, dann lässt er dich mit den ganzen Weltmenschen über die Klinge springen.
So. Und das glaubst du ja natürlich in dem Alter, oder?
Nee, eigentlich nicht. Das ist ja das Schlimme. Meine Mutter hat entschieden, dass ich das zu glauben habe. Das war keine freiwillige Entscheidung. Und es wurde mit Angst gearbeitet und mit Druck gearbeitet und mit Todesangst gearbeitet. Wie gesagt, ich war ein junges Mädchen. Ich habe war in der vierten, fünften Klasse. Und mir wurde gesagt, wenn du nicht wohlgefällig bist, wenn du Fan bist von einer Serie oder dann bist es Götzendienst und Götzendiener werden das Königreich Gottes nicht erben. Das heißt, ich bin zum Beispiel mega Star Trek Fan. Mhm. Das ist etwas, was ich seit meiner Kindheit bin.
TNG oder? The Next Generation?
Nein, TOS. Ich bin TOS-Generation.
Also die erste?
Ja, total. Kirk also so. TNG ist auch alles nice und so. Ich bin mega TOS-Fan und auch großer DS9-Fan, weil DS9 auch so dieses religiöse, spirituelle thematisiert. Ne? Also Star Trek war auch ein bisschen in meinen Ausstieg mit involviert und DS9 hat mir auch sehr geholfen, meinen eigenen Glauben zu reflektieren.
Ganz kurz, Deep Space Nine ist es.
Richtig, genau.
Und da gibt es, wie heißen sie nochmal, die mit den Ohren und den Gehänge daran, den Geschmeide daran, die eben sehr religiös sind. Wie heißen sie?
Die Ferengi, nein, die sind aber nicht sehr religiös.
Nee, nicht die Ferengi,
ich meine
Bajoraner.
Richtig, genau. Aber der Kern der Sache war einfach, dass diese Propheten, die Bajoraner angebetet haben, und die in dem Wurmloch lebten und die Captain Sisko auserwählt haben, zu sagen, er war der Auserwählte, ne? Er war der Botschafter dieser Propheten, dass das auch nur materielle Kreaturen waren im Endeffekt. Sie haben in einer anderen Welt gelebt, okay, in diesem Wurmloch und für sie war Zeit auch nicht linear, sie haben das auch nicht so verstanden, wie wir Zeit wahrnehmen, aber sie wurden halt von den Bajoranern als Götter verehrt. Und das zeigte mir auch ein bisschen, dass Religion einfach eine Erfindung des Geistes ist.
Also Star Trek, ganz klar, dieser naturwissenschaftliche Background, dieser ganz klare da, der dir auch gefallen hat offenbar.
Erstens das und zweitens, weil es mir eine Welt gezeigt hat, die wir Menschen uns schaffen können, die auf humanistischen Werten basiert, die vollkommen frei von Religion ist.
Durftest du das dann gucken?
Man durfte es gucken, aber man durfte kein Fan sein. Und vor allem in der Art und Weise, in der ich das betrieben habe, ist es definitiv Götzendienst.
Also das ist das Problem. Man darf von nichts Fan sein bei den Zeugen Jehova, weil es darf nur den Gott geben, den man...
Richtig. Du darfst keine anderen Götter neben mir haben. Ansonsten ist er nämlich sehr, sehr sauer, der ewige Rachegott Jehova, und tilgt dich von dieser Welt, wenn du Pech hast.
Das heißt Fußball, all das, Bands.
Ja, Fußball, ganz schrecklich. Die WM 2006, da war ich nämlich noch bei den Zeugen Jehovas. Die haben sie mir ganz schön versaut, ne? Das nehme ich ihnen auch echt übel.
Warum?
Ich durfte nicht jubeln, Mann. Deutschland schießt ein Tor. Ich bin Berliner und es waren Spiele in Berlin. Ich durfte nicht hingehen. Ich durfte nicht jubeln, wenn Deutschland ein Tor schießt. Wenn Deutschland ein Tor geschossen hat und ich habe das mit Glaubensbrüdern geguckt, dann haben wir anerkennt genickt. Ja, Sport.
Technisch gut gemacht oder was?
Richtig.
Ach, du meine Güte.
Und wir haben dann genauso genickt, wenn die andere Mannschaft. Und ich habe es in den Augen meiner Glaubensbrüder gesehen, wir wussten, was für ein Bullshit das ist.
Es funkelte wahrscheinlich, ja.
Natürlich, wir wussten, was für ein Nonsens wir hier tun. Aber entschuldige bitte, wenn du mit dem Tode bedroht wirst, hat das irgendwie andere Dimensionen. Ja? Also diese Denkverbote, diese Redeverbote, diese Handlungsverbote, die uns auferlegt wurden. Das war ja nicht so, dass wir das irgendwie, Zeugen Jehovas sagen immer, wir machen das freiwillig und aus Liebe zu Gott. Die machen das, weil sie Schiss haben. Das ist der einzige Grund.
Mhm. Nun hast du schon gesagt, dass du schon als Kind angeeckt bist. Vor Pubertät hast du gesagt. Und dann kommt die Pubertät. Und wir alle wissen, in der Pubertät werden die Sachen krasser. Also wir wollen uns vielleicht auch von unseren Eltern ein bisschen abgrenzen. Wir wollen uns von unserem Umfeld abgrenzen. Wir werden einfach krasser, entdecken die Welt nochmal ganz anders. Da kann ich mir vorstellen, da geht's dann aber so richtig ab, wenn du in so einer Sekte bist, oder?
Ja, es zerreibt dich. Also das ist sehr, sehr bipolar. Es ist bipolar, weil du wirst zerrissen und oder zerrieben, kommt immer ganz darauf an. Manchmal reißt es, manchmal reibt es zwischen zwei Welten und zwischen zwei Dingen. Zwischen erstens der Person, die du bist in der Tiefe deines Herzens, ja, und der Person, die du sein sollst und die du aber überhaupt nicht sein willst, weil es dich unglücklich macht, diese Person zu sein. Diese gottesfürchtige, damals noch junges Mädchen, als erwachsene Frau hätte ich Hausfrau, Mutter und Verkündigerin sein sollen, ja, und wenn Beruf, dann am besten nur halbtags, weil das so Zeit für einen Predigtdienst hast, weil Frauen sind ja in der Regel die Verkündiger dort.
Mhm.
Und der Mann schafft's Geld ran, um die Familie zu ernähren, und die Frau kümmert sich halt um den Predigtdienst, um die Kinder, um den Haushalt. Das ist ja halt, da ist auch der Mann ist das Haupt der Frau, wie der Christus das Haupt der Versammlung ist. Und das finde ich scheiße. Das war ganz fürchterlich für mich, dieses Leben von meinem geistigen Auge zu haben. Dann, wenn ich dann heirate, dann bin ich für immer vielleicht mit so einem Idioten zusammen, der mir eventuell dann doch nicht der Ehepartner des Lebens ist, den ich vielleicht gerne wieder verlassen würde. Und ich darf ihn nicht verlassen, weil Scheidung nur aus ganz, ganz besonderen Gründen, also so wie Ehebruch, möglich ist. Und auch Gewalt in der Ehe ist so kein Scheidungsgrund vor Gott. Und dann pass auf, dein Ehepartner stirbt vielleicht. Gut, dann bist du erstmal los. Sorry jetzt mal für die Wortwahl. Ja. Aber dann heiratest du wieder, weil du dich halt neu verliebst. Es ist dir ja durchaus erlaubt, wieder neu zu heiraten. Allerdings wird dein anderer Ehepartner nach Hammer gehen und wieder auferstehen. Naja, dann hast du aber gelacht. Dann hast du zwei von der Sorte.
Mhm.
Es ist total grotesk.
Und dann hast du da zwei Typen.
Ja. Also dann zwei Typen, die du vielleicht auch noch blöd findest.
Wenn du aber pubertierende Jugendliche bist, ne, dann ist ja... Normalerweise ist so, da probiert man mal Sachen aus, trinkt seinen ersten Alkohol, da hat man seine ersten Liebeserfahrungen und so weiter und so fort. Bei der Sicht, die die Zeugen Jehova auf die Welt haben, hast du dann gar nicht versucht, sowas zu machen, was ja ganz klar
natürlich
Sünde war,
ja,
und noch viel krasser, oder hast du es erst recht gemacht?
Ich habe es getan. Natürlich habe ich es getan, weil ich habe es einfach getan. Ich habe mich danach gehasst und es fand mich schlecht und scheiße und oh nein, und ich werde dafür bestimmt bestraft werden.
Also es war nicht so wehren, ich mache es jetzt erst recht, sondern einfach...
Ich wollte diese Erfahrungen machen, ich wollte mich davon auch nicht berauben lassen. Nun war es auch so, dass ich zu dieser Zeit auch nicht so unter der Beobachtung meiner Mutter stand. Ja? Weil meine Mutter, müssen wir auch ganz klar sagen, meine Mutter ist Brustkrebsüberlebende. Die Diagnose kam... 94.
Mhm. Und, also in genau der Zeit.
Genau der Zeit. Und sie war dann auch in Krankenhäusern auf Reha. Und ich war aber alt genug, den Haushalt schon alleine zu führen. Das bedeutete, ich konnte mich ein bisschen abnabeln. Ja, ich hatte, die Zeugen Jehovas gingen mir zwar auch auf den Zwirn und kamen natürlich nach Hause und haben mir geholfen. Allerdings konnte ich mich da das erste Mal so wirklich abnabeln und die ersten Erfahrungen außerhalb machen. Das macht's nicht besser, ja, weil die Ideologie trotzdem in meinem Kopf war. Zumindest war ich nicht dauernd in der Versammlung, fünfmal die Woche Zusammenkünfte und so, aber die Ideologie war da.
Und damit die Angst
natürlich
vor dem Ende der Welt
aber
und so weiter.
Aber natürlich, das ist pathologisch geworden. Ne?
Wann Angst. War dir denn klar, ich muss da raus?
Das war mir schon mit 12 klar. Ich wusste nicht, wie ich das schaffen sollte. Und vor allem war ich damals ja noch nicht mal sicher, ob das überhaupt alles stimmt oder nicht stimmt. Also Zeugen Jehovas erzählen ihren Kindern oder generell den Menschen, dass es angeboren ist zu glauben. Dass als Jehova Gott den Menschen erschaffen hat, er in seine DNA gelegt hat, religiös zu sein. Und dass Menschen so lange keinen Frieden finden können, bis sie sich der wahren Religion zugewandt haben. Also sagen, viele Religionen behaupten das ja von sich, deswegen auch diese Alleinvertretungsansprüche. Und aber dieses Festsetzen, dieses du kannst gar nicht anders als religiös sein. Also es gibt gar keine Alternative. Das war auch fürchterlich und das war auch der Kasus Knaxus dann später, wesentlich später, mit 30. dass ich erkannt habe, dass das Glauben nicht meine Entscheidung gewesen ist, sondern dass meine Mutter für mich entschieden hat, dass ich jetzt zu glauben habe. Und das war dann auch die schlussendliche Lösung und Erlösung. Seitdem bin ich frei davon zu glauben. Diese Erkenntnis, dieser Aha-Effekt, dieses, es war nicht meine Entscheidung. Jemand hat diese Entscheidung für mich getroffen. Jemand hat eine Entscheidung für mich getroffen, die er an dieser Stelle nicht hätte treffen dürfen. Diese Erkenntnis hat tatsächlich mein Leben verändert. Aber diese Erkenntnis kam erst mit 30.
Mhm. Das heißt aber auch nach deinem Ausstieg, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie lief denn dieser Ausstieg ab? Also wie funktioniert sowas überhaupt?
Das kann ich dir bedauerlicherweise im Nachgang gar nicht mehr so sagen, weil es Hölzchen auf Klötzchen ging über Jahre. Ja, ein Hin und Zurück und eine On-Off-Beziehung. Es war eine missbräuchliche On-Off-Beziehung.
Ist das bei den Zeugen Jehova auch so, wie man das von anderen Sekten hört, dass sie halt immer wieder an dir ziehen, dass sie dir drohen, dass es richtig Psychoterror
gibt? Das ist genau das Gegenteil bei Zeugen Jehovas. Denn Aussteiger, Ausgeschlossene oder generell Menschen, die sich von dieser Religion abwenden, werden bestraft mit Ignoranz und mit Nicht-Existenz sozusagen.
Wieso kommt man dann wieder zurück?
Genau deswegen, das erhoffen sie sich ja zum Beispiel auch, dass man, wenn man einfach alle sozialen Kontakte abbricht, weil du hast ja im Endeffekt kaum Umfeld außerhalb dieser Sekte, weil es ist ja nicht erwünscht. Und die einzige soziale Gruppe, die dir Halt gibt, schmeißt dich raus. Mhm. Das ist eine seelische Katastrophe für den Betroffenen.
Und dann ist die Angst vor dem Ende der Welt in deinem genau. Kopf doch so groß, dass du dich nicht anderen zuwendest und dass du wieder zurückgehst.
Es geht nicht um die Angst vor dem Ende der Welt. Das war schlussendlich ja das, was die Angst-Panikstörung ausgelöst hat. Ne?
Ja.
So, und was Belastungsstörungen auslöst bei Zeugen Jehovas. Es gibt viele Zeugen Jehovas mit Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Angst-Panikstörungen, Alkohol-, Drogenvergangenheit, um genau dieses Gefühl zu betäuben. Viele sind zum Glück Therapie erfahren, aber es gibt auch immer noch zu wenig Therapeuten, die wirklich Ahnung davon haben, wie es ist, wenn Menschen in einer Sekte gefangen sind. Das sind die Probleme, vor denen man einfach steht, wenn man Aussteiger ist. Aber was mich schlussendlich zurückgeholt hat, ja, ist die krasse Sozialisierung darauf. Es wurde mit so starken psychologischen Mitteln gearbeitet, dass als sie wieder vor meiner Tür standen und ich hatte noch keine Skills, das abzuwehren. Ich war nicht sektenausstiegstherapiert, nichts. Sie standen wieder vor meiner Tür.
Also sektenausstiegstherapiert, dass ich kurz da einhake, das heißt, es gibt tatsächlich Experten für genau das?
Richtig, aber ganz wenige. Ich hatte, als ich meine Ausstiegstherapie gemacht hatte, die Auswahl aus 5, davon kamen 3 in die nähere Auswahl und dann hatte ich Glück, bei einer Therapeutin einen Termin zu bekommen. Das war wirklich Glück. Weil es gibt wenige Therapeuten, die sich tatsächlich auf den Sektenausstieg spezialisiert haben. Dabei wäre das total wichtig, weil Sektenausstiegstherapeuten nicht nur die Sektenaussteiger mit therapieren, sondern eigentlich alle, die Opfer von ideologischem Missbrauch geworden sind.
Mhm.
Aber genau das ist das Stichwort, ideologischer Missbrauch. Das heißt, ich wurde indoktriniert, ich wurde geistig missbraucht. Und ich hatte noch nicht gelernt, Angriffe dieser Art abzuwehren oder mich vor mir selbst zu schützen oder das aufzulösen zu erkennen, warum ich glauben möchte, sondern sie standen wieder vor meiner Tür und ich habe sie freiwillig hereingebeten und ich, Vollidiot, habe mich auch noch gefreut, dass sie da sind.
Hm.
Und das war richtig dumm. Allerdings war ich nicht in der Lage, damals anders zu handeln, da ich die Erkenntnis noch nicht gehabt habe, die ich heute habe.
Das ist die Erkenntnis, die du vorhin beschrieben hast, dass es nicht deine Schuld war, dass du nicht da reingegangen bist, sondern dass deine Mutter dich da mit reingenommen
hat. Das ist der Punkt. Und das ist auch der springende Punkt, warum ich mich heute gegen ideologischen Missbrauch engagiere. Denn ideologischer Missbrauch bedeutet ja nicht nur, Kinder bei Zeugen Jehovas reinzubringen oder bei Scientology oder irgendwelchen anderen grauseligen Sekten. Weißt du? Ideologischer Missbrauch kann auch bedeuten, seine Kinder in dem Glauben zu erziehen, dass es Chemtrails gibt oder dass die Erde flach ist. Oder generell diese esoterischen und auch diese starken, anerkannten religiösen Glaubenskonstrukte. Ja, das heißt ja nicht, dass das Christentum oder der Islam oder das Judentum oder dass das Religionen sind, die ich da ausschließen würde. Du kannst alles bis ins Radikale treiben. Du kannst in jedem Punkt fundamentalistisch sein. Das ist möglich. Es gibt genug fundamentalistische christliche Glaubensorganisationen, islamische Glaubensorganisationen, jüdische oder was weiß ich. Ja, in welche Richtungen du auch immer guckst. Du kannst auch radikal friedlich sein. Also du kannst dich immer radikalisieren.
Mhm.
So. Und mit dieser Radikalisierung kannst du Schaden zufügen. Vor allem, wenn du Menschen dort hineinbringst, die noch nicht in der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen in diesen Punkten zu treffen, weil das Gehirn auch noch nicht gar nicht weit genug entwickelt ist.
Julia, du bist dann raus, du hast es dann verstanden und hattest die Tools, dich dagegen zu wehren, wieder reingezogen zu werden. Ich stelle mir so vor, dass wenn man dann raus ist, du hast es schon beschrieben, das soziale Umfeld gab es kaum, dass man dann ein Riesenloch hat sozusagen. Womit füllt man das?
Ich habe es mit Arbeit gefüllt, hat mich in Burnout getrieben, war auch doof. Ja, also es gibt auch Arbeitgeber, ne, und Firmen, die durchaus ihren Mitarbeitern gegenüber Sektenverhalten zeigen. Ja, dort war ich tätig in der Zeit. Das war eine schöne Zeit. Sie war großartig. Es hat mir auch geholfen, da wegzukommen. Ich hatte auch einen Zeugen Jehovas in meinem direkten Arbeitsumfeld. Das war auch ganz witzig, der das gar nicht toll fand. Mhm. Aber hey, so war es nun mal. Das Leben funktioniert nicht linear. Du gehst nach rechts, du gehst nach links, du gehst auch mal zurück, du verirrst dich mal und dann findest du wieder deinen Weg. Das ist Leben, ja. Und so habe ich mich dann auch irgendwelchen Freikirchen angeschlossen. Das fand ich interessant.
Also weil du das spirituelle Loch auch noch füllen wolltest.
Richtig.
Da war das Loch, die Zeit, die du hattest, sozusagen mit Arbeit gefüllt und dann fehlte noch was Spirituelles.
Ja, die Arbeit war so ein bisschen meine Aufgabe, die ich hatte, ne? Weil ich bin generell ein Mensch, der in seiner Arbeit aufgeht. Ich bin ein Vertriebler, ein PRler, ein Verkäufer. Ich finde das einfach toll, das macht mir Spaß. Das mache ich heute noch total gerne. Deswegen stehe ich auch gerne auf Bühnen und referiere über Verschwörungstheorien. Und da hat mich schon mal erfüllt, das fand ich toll. Und dann war natürlich genau dieses spirituelle Loch da. Und was machst du mit diesem spirituellen Loch? Ich war ja noch der Überzeugung, dass es dem Menschen ins die DNA gelegt ist, zu glauben. Und dieser Sektenausstieg war grundsätzlich keine Sache zwischen Gott und mir, sondern es war eine Sache zwischen der Wachturmgesellschaft und mir. Und ich war einfach auch überzeugt, dass die Wachturmgesellschaft die Bibel falsch ausgelegt hat. Punkt. Und das ist schon mal ein Riesenschritt für einen Zeugen Jehovas. Ein sehr, sehr, sehr Riesenschritt. Und jeder, der dieser Glaubensgemeinschaft noch angehört und jetzt meine Worte hört, der wird auch genau wissen, was ich damit meine. Und jeder Aussteiger wird auch wissen, was ich damit meine. Denn die Zeugen Jehovas haben für sich gepachtet, die einzigen zu sein, die die Bibel richtig übersetzt haben.
Kannst du dich an etwas erinnern, als du dann draußen warst, wo du gesagt hast, boah, das ist toll, das habe ich vorher nicht erlebt. Irgendwie eine Kleinigkeit vielleicht, die du nicht genießen konntest vorher?
Ich glaube, das kommt jetzt erst. Das kommt wirklich jetzt erst mit dem Abstand. Der Ausstieg ist ja nun auch schon 10 Jahre her. Über 10 Jahre, Oktober 2007. Das kommt jetzt erst rückblickend. Ja, dass ich mir in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, du bist nicht immer der Knaller, Julia, aber du bist schon eine geile Sau. Also. Tatsächlich ist das auch so. Und ich gucke mich an und sage, ja, du machst doch einen guten Job. So. Und du hast diese ganze Kacke genommen, die das Leben vor die Füße gekotzt hat, weil meine Mutter hat ja auch nur reagiert auf die Widrigkeiten des Lebens. Sie hat auch bloß eine Heimat gesucht. Ich werfe ihr das ja auch nicht vor. Sie denkt immer, ich werfe ihr vor, was passiert ist mit den Zeugen Jehovas. Das tue ich tatsächlich nicht.
Wenn du die Fußgängerzone lang gehst und da sind Zeugen Jehova.
Interessiert mich ein Scheiß.
Wie hast du das geschafft?
Keine Ahnung. Ich habe einfach abgeschlossen damit. Ich habe gelebt, verstehst du? Ich habe 2 Optionen gehabt. Ich hätte jetzt dran zerbrechen können. Das hätte mein Todesurteil bedeutet. Wenn Jehova mich nicht umgebracht hätte, hätte ich selber getan. Oder ich nehme die ganze Scheiße, mache was Konstruktives draus. Das habe ich nämlich auch gelernt. Das Gute behalt, das Schlechte verwirf. Das habe ich aus der Bibel mitgenommen. Und Jesus sagte auch mal, ich weiß nicht, ob es Jesus war, ich hoffe, er war es, prüfe alles, ja. Und das habe ich auch getan und das habe ich mitgenommen.
Prüfe alles ist ja sozusagen, naja, der Grundsatz des wissenschaftlichen Denkens.
Ja, genau, richtig. Und das, was ich auch gelernt habe, an das, was man heute so als christliche Werte bezeichnet, das ist nichts weiter als Humanismus. Wenn du aus diesen ganzen Messages Gott rausnimmst, dann hast du die Basiswerte des Humanismus.
Julia. Vielen, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch und vielleicht noch eine Ergänzung, Star Trek gucken ist auf jeden Fall nicht verkehrt und ich glaube, das werde ich die nächsten Wochen mal machen.
Unbedingt, aber da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, Star Trek, die alte Timeline.
Ja,
keine Calvin-Timeline, um Gottes Willen. Da ist wirklich überhaupt leider gar keine Message drin. Das tut mir wirklich in der Seele weh.
TNG, Deep Space Nine oder TOS.
Ja? Und Voyager.
Voyager auch noch, stimmt.
Ja, natürlich. Ja, Enterprise ist auch nicht verkehrt, aber es sollte klassisches Star Trek sein. Und da hast du schon mal eine gute Basis an humanistischen Werten und wissenschaftlichen Grundansichten.
Vielen lieben Dank.
Gerne.
Alles Gute.
Dir auch.
Deutschlandfunk Nova. 100.